ARD. Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Laura Karasek. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Sie ist so wahnsinnig vielseitig. Ihr neuer Podcast beschäftigt sich mit wahren Kriminalfällen. Sie schreibt Bücher, ist Fernsehmoderatorin, gelernte Juristin und Mutter von Zwillingen. Und sie ist Diabetikerin. Auch das thematisiert sie immer wieder, auch in unserem Podcast, der in der ARD Audiothek abrufbar ist. Laura Karasek ist im Fernsehen für vieles zu haben, vor allem für Quiz-Sendungen. Sie selbst moderiert die NDR-Quiz-Show, ist aber auch gern selbst Gast und rätselt mit. So gewann sie zum Beispiel den großen RTL-Deutsch-Test und ist Expertin in der Sendung Quiz-Champion im ZDF. Eine vielseitige Frau, die wir jetzt näher kennenlernen in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch-Podcast. Wir sprechen über einen neuen, wie ich finde, sehr interessanten Podcast. Es geht um wahre Kriminalfälle, Titel Ermittlungen im Detail. Erzähl uns ein bisschen mehr.
Also wir haben uns vor allem mit der Ermittlungsarbeit beschäftigt, also mit nicht so sehr mit den Grausamkeiten des Mordens und den Tätern, weil ich mich auch immer gegen so eine Heroisierung der Täter wehre, sondern wir wollten zeigen, wie kommt es zur Tat und wie findet man denn dann den Täter oder die Täterin? Meist sind es Männer, muss ich an der Stelle sagen. Und wie gehen die vor, die Forensiker, die Expertinnen, die Profiler und so. Also diese ganze Arbeit, wie man der Wahrheit auf der Spur ist, mit was für einer Ausdauer und Resilienz man da hinterher sein muss. Und am Ende, wie man sowas aufdeckt und zu einer gerechten Strafe für den Täter kommt. Das alles wollten wir in 12 Folgen zeigen. Jede Folge ist ein eigener Fall. Das sind eigentlich hauptsächlich Tötungsdelikte, Morde. Und ja, da gibt es traurigerweise die verschiedensten Varianten vom Serienmörder, von Monstern bis hin zu Beziehungstaten. Gift ist dabei, Messer sind dabei. Also es ist, manchmal wird jemand umgebracht, weil es um Geldschulden geht, manchmal wegen der Liebe. Und manchmal einfach nur aus purer Grausamkeit.
Nun hast du diesen Podcast ja gemacht, weil dich sicher auch True Crime interessiert. Was ist das Spannende für dich dafür oder dabei?
Also ich glaube, mich interessiert die Psyche der Menschen schon immer. Mhm. Ich schreibe ja auch Bücher und ich auch in meinen Formaten versuche ich immer, Menschen kennenzulernen. Was haben die für Wünsche, für Sehnsüchte, aber auch für Abgründe? Und bei True Crime bist du natürlich am äußersten Extrem der Abgründe, nämlich was bringt jemanden dazu, sich komplett in ein Lügenkonstrukt zu verstricken oder in ein, zum Täter zu werden? Was passiert da? Was geht in einem Menschen vor, diese Hemmschwelle zu überwinden? Was sind das für menschliche Abgründe? Wie kam es dazu? Wie ist der dazu geworden? Was hatte der für eine Kindheit? Und das hat mich daran fasziniert. Und dann natürlich auch diese Arbeit am Menschen herauszufinden, was für Vernehmungstaktiken habe ich, wie komme ich an ein Geständnis, wie sorge ich dafür, dass sich jemand widerspricht und verstrickt und so. Ja, diese Psychologie, dieses Psychogramm, was du da erstellen kannst über die Widersprüche von Menschen, das ist doch das Faszinierende. Wir haben ganz tolle Menschen auf der Welt, die Gutes leisten, die sich sozial engagieren, die Medikamente erfinden, die tolle Musik komponieren, die schöne Gedichte schreiben. Und dann haben wir auch Menschen, die einfach Schreckliches tun. Mhm. Und da ist doch die Menschheit ja traurigerweise sehr, sehr vielseitig auch. Aber das ist vielleicht auch wichtig, dass wir alle auch uns manchmal vielleicht fragen, wie viel Böses steckt denn in mir selbst?
Mhm. Du moderierst, schreibst Bücher, Kolumnen, bist im Fernsehen präsent und jetzt gibt's einen neuen Podcast, in dem es um wahre Kriminalfälle geht, in dem erzählt wird, wie die Täter ermittelt werden und wie aufwendig auch kriminalistische Arbeit sein kann. So gerade bei der Suche nach Details kann Polizeiarbeit ja auch recht anstrengend sein. Da braucht man eine Menge Ausdauer und Geduld, oder?
Ja, also ich bin
Könntest
immer
du das selbst?
Nein, ich bin viel zu ungeduldig. Okay. Also da monatelang oder jahrelang und dann noch eine Spur und jeden Stein umdrehen. Ich möchte noch nicht mal jeden Stein in mir selbst umdrehen, um herauszufinden, warum ich wie bin. Also ich glaube, dieses akribische, sehr detailverliebte, das muss auch zwischendrin frustrierend sein, wenn du einfach nicht weiterkommst und du hast keine Spur. Und dann aber wahrscheinlich auch schon dieses, überwältigende oder befriedigende Moment zu sagen, jetzt haben wir was, jetzt haben wir da ist eine DNA-Spur, da ist eine Faser, da ist ein Haar gefunden worden, da ist ein Fingerabdruck, da hat sich jemand verplappert, da gibt es doch kein Alibi, da gibt es ein Handy, da gibt es eine Google-Suche. Also man kann ja heute auch durch die technischen Möglichkeiten viel besser sowas aufdecken als noch vor ein paar Jahren. Und das fasziniert mich, was die Ermittlerinnen ja für eine Ausdauer haben und für eine Geduld und für Resilienz und einfach, ich bleib dran, ich lass nicht locker, bis ich den Täter nicht gefunden habe. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend.
Laura, du bist breit aufgestellt im Fernsehen für vieles zu haben, für Quiz, für Talk, für Unterhaltung, eine Frau für alle Fälle, würden manche vielleicht sagen. Hm. Wobei sagst du, nö, das mache ich nicht?
Also ich liebe wirklich Quiz und ich liebe Bücher schreiben und Spiele spielen und so. Aber ich glaube, wo es aufhört, ist Reality würde ich nicht machen. Mhm. Und ich finde es immer schwierig, wenn es um Häme geht. Also wenn es darum geht, andere Leute runterzuputzen, weiß ich nicht, unbarmherzig zu sein, zu kritisch zu sein. Ich bin immer für Leben und Leben lassen und irgendwie eine gewisse Freundlichkeit, auch Fehlerfreundlichkeit, Nachsicht mit uns und mit anderen Menschen zu haben. Also alles, wo es darum geht, andere Leute fertig zu machen, da hätte ich, glaube ich, keine Freude dran. Also so Dating-Formate oder so Reality-Zeug, ich glaube, nein.
So ganz nebenbei bist du verheiratet und Mutter von Zwillingen.
Das ist richtig.
Du lebst in Frankfurt am Main. Wie sieht so ein freier Sonntag mit der Familie für dich aus?
Also jetzt, letzten Sonntag waren wir also ich gehe sehr gerne in den Kletterwald, in den Kletterpark. Also ich bin sehr gern aktiv. Ich mache dann Fahrradtouren, ich gehe Minigolfen mit den Kindern. Ich liebe es, Dinge draußen zu tun, Abenteuer zu haben. Im Winter ist das natürlich schwieriger, aber da gehe ich dann irgendwie mal Ski laufen, Schlittschuh laufen, Langlaufen. Also sowas. Ich bin keine gute Köchin, das sage ich gleich. Also an sowas, also maximal reicht es für ein Lebkuchenhaus in der Vorweihnachtszeit. Aber da werden die Teile, da kaufe ich so eins, wo man nur das zusammenkleben muss. Und auch dann bricht mir immer das Dach ein. Also das Haus meiner Kinder steht, meins bricht in sich, kollabiert wie ein Kartenhäuschen. Aber auch das ist kreativ. Und sowas mache ich mit der Familie. Also ich spiele auch sehr gern mit meinen Kindern. Inzwischen haben sie sogar Pokern gelernt, aber so Brettspiele und sowas. Also das ist so das klassische Sonntag.
Die sind inzwischen 10.
9,5.
9,5, okay.
Ja.
9,5, naja.
Ja. Und kam als Frühchen zur Welt. Also das war durchaus eine schwierige Zeit. Auch die Schwangerschaft war jetzt nicht so einfach wie so viele Schwangerschaften für mich, weil ich ja auch Diabetes Typ 1 habe und das war alles
da reden
so
wir
riesig.
Noch drüber.
Genau. Aber jetzt, also ich muss sagen, nach dieser wirklich sehr, sehr schmerzhaften Anfangszeit ist alles mit Kindern toll. Ich kann es nur empfehlen.
Du bist längst aus den Fußstapfen deines berühmten Vaters gewachsen. Du hast mal gesagt, trotzdem denkst du jeden Tag an ihn.
Ja, ich habe ihn wahnsinnig geliebt und bewundert. Und er mich auch, wofür auch immer. Also wir hatten so eine bedingungslose, ja, so eine Erwiderungsgewissheit. Wir konnten uns unfassbar streiten. Also wir haben uns auch sehr, sehr verletzt und uns auch einmal angebrüllt. Aber wir haben uns dann auch wahnsinnig innig umarmt und versöhnt. Und wir haben zusammen immer Gedichte gelesen. Und ich bin mit ihm in die Oper gegangen, schon als Vierjährige, zu den Salzburger Festspielen. Und hat immer meine Hand gehalten. Und wir haben zu klassischer Musik geweint. Wir sind beide sehr rührselig und sehr emotional. Und meine Mutter sagt immer, oh, Opern, das Gejaule höre ich mir nicht an. Und so habe ich davon profitiert, dass sie als Theaterkritikerin das hasste. Und ich hatte quasi diesen wahnsinnig emotionalen Zugang zu meinem Vater, der auch so ein, wie ich auch so ein Haudegen war und so ein Zampano und gleichzeitig aber auch sehr sentimental und melancholisch sein konnte und so eine Lebenslust hatte und gleichzeitig auch eine Zerbrechlichkeit. Und ich habe mich von ihm immer geliebt und immer verstanden gefühlt. Und das fehlt mir jeden Tag, auch als, ja, als Spiegel, als Anregung und auch zur Reibung. Ich habe es auch geliebt, mich mit ihm zu streiten und auseinanderzusetzen.
Dein neuer Podcast beschäftigt sich mit wahren Kriminalfällen, auch mit Mördern und deren Ambitionen. Was hat dieses Thema auch vielleicht mit dir gemacht? Bist du ängstlicher?
Ich war schon immer ängstlich. Okay. Also ich hatte schon als Kind Albträume. Ich glaube, ich habe einfach leider, das ist sicherlich auch gut für die Tätigkeit als Schriftstellerin und selbst als Juristin, eine blühende Fantasie. Und deswegen war ich schon immer ängstlich und konnte mir immer ausmalen, was alles passiert. Ich habe auch Flugangst, Trotzdem habe ich mich dieser Angst gestellt und bin dann mal Fallschirmspringen gegangen, weil ich dachte, die Angst darf einen ja nicht dominieren. Man darf ja nicht wegen der Angst aufhören zu leben. Und die Angst hat mich eigentlich auch ins Leben hineingetrieben, weil ich gesagt habe, ich will mich nicht einschüchtern lassen, ich will nichts verpassen, ich möchte alles mitnehmen, ich möchte intensiv spüren und wer weiß, wie lange ich lebe und ob alles gut geht und so. Mhm. Also diese Angst ist ja auch, kann, wenn sie nicht lähmt, ein riesiger Motor sein. Aber durch diesen Podcast und die Beschäftigung mit diesen wahren Verbrechen, das ist schon sehr düster, was in manchen Menschen vor sich geht. Und da braucht man ein sehr starkes Gemüt, um das auch wieder abzuschütteln und nicht wochenlang schlecht zu schlafen.
Mhm. Rudi Zerne hat mir mal erzählt, nach den vielen Fällen bei XY ungelöst, möchte er zum Beispiel nicht, dass seine Frau allein im Wald joggen geht.
Ja, das kann ich verstehen.
Das ist so ein Ergebnis aus seiner Arbeit.
Ich würde auch nicht allein im Wald joggen gehen. Und da sind wir auch beim Thema Frauen und Männer und so. Also es ist ja doch bedauerlich, dass Frauen eben in unserer Welt, auch in Deutschland, immer doch noch etwas mehr Angst haben müssen als Männer. Es gibt Beziehungstaten, aber wir können halt nicht nachts allein durch den Park laufen. Und ich glaube, es gibt bestimmte Orte, die meidet man dann einfach als Frau, weil man, gerade wenn man diese Fälle sieht und liest, das ist alles, also ja, allein im Park, allein im Wald, auch bloß nicht mit fremden Männern ins Auto einsteigen. Auch das lernt man durch diese True-Crime-Fälle. Nicht per Anhalter fahren, nicht von irgendjemandem anquatschen lassen und so. Das ist eigentlich ja auch schade, weil nicht jeder ist böse und man soll auch nicht zu misstrauisch durch die Welt laufen. Aber man muss leider achtsam sein, das ist leider so. Und auch das wollen wir ja mit so einem Podcast erreichen, dass man einfach vielleicht auch präventiv als Frau weiß, mit so jemandem lieber nicht mitgehen, nicht mitfahren.
Wenn man deine Vita liest, da gibt's so vieles, was du schon gemacht hast. Aber zunächst hast du ja mal Rechtswissenschaften studiert in Berlin, in Paris, in Frankfurt am Main und wurdest Anwältin in einer Kanzlei.
Ja. Yeah. Und da war alles begann so seriös und dann wurde ich unsolide und bin, naja, ich war sehr, sehr gerne in der Kanzlei, aber nach 6 Jahren habe ich gedacht, was ist eigentlich mit meinen Träumen und Wünschen? Ich habe Zwillinge bekommen und Frühchen und mein Vater ist zur selben Zeit gestorben, das heißt, ich hatte so neues Leben und Tod ganz dicht beieinander. Und habe dann gedacht, du kannst nicht ewig warten mit deinen Wünschen und Sehnsüchten, sondern du musst sie dir jetzt erfüllen. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben aus der Kanzlei raus an ZDF Neo und habe gesagt, sie müssen mich kennenlernen, sie werden es nicht bereuen. Und kurz darauf habe ich einen Piloten gedreht und dann war ich die Sommervertretung. Ich habe dann eine Staffel bekommen von Jan Böhmermann und habe quasi seinen Sendeplatz übernommen. Mhm. Und das war großartig. Also auch das habe ich nicht bereut. Und wer nicht wagt, der gewinnt auch nichts. Also ich habe dann gedacht, wir alle haben ja noch Wünsche und Träume und man muss nicht ewig in einer alten Version von sich verhaftet bleiben, sondern man kann auch mal was riskieren und probieren. Und wenn es nicht gelingt, ist es auch nicht so schlimm. Und wenn es gelingt, fühlt es sich ganz, ganz toll an.
Wie gut ist es denn heute für dich, Juristin zu sein?
Also ich glaube, die Ausbildung schadet nie, weil du verstehst ja wahnsinnig viel dadurch über gesellschaftliche Zusammenhänge. Alles, was wir diskutieren, was im Grundgesetz steht, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, wie gehen Wahlen, was ist die 5%-Hürde, aber auch einfache alltägliche Sachen. Was habe ich als Mieter für Rechte, was habe ich auf Reisen für Rechte, Erbrecht, Familienrecht. Also ich glaube, Juristin hilft einem im Alltag, also ne, was kann man regeln, wo kann man sich zur Wehr setzen. Es hilft natürlich auch, wenn man E-Mails schreibt, wenn man sich mit irgendjemandem, also mit Firmen streitet, weil die irgendwelche fehlerhaften Produkte gesendet haben. Also ich glaube schon, die reagieren dann anders, wenn man sagt, als Anwältin, da kriegt man dann schneller ein Ersatzprodukt geliefert. Und es hilft mir aber auch argumentativ. Also ich glaube, das Jurastudium ist unglaublich bereichernd, weil man einfach lernt, Argumente für seinen Fall zu sammeln. Man möchte gewinnen. Und man möchte überzeugen. Und das habe ich gelernt durch das Jurastudium. Mhm. Also ich gewinne leider nicht immer, aber ich versuche es zumindest.
Es gibt die Schnellantwortrunde. Ein Tag beginnt gut mit
Schwimmen, Sport, Sonnenschein.
An anderen Menschen mag ich
Selbstironie.
Mag ich nicht
Geiz und Intoleranz.
Geld gebe ich gern aus für
schwachsinnige Online-Produkte und den Luxus, manchmal nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren zu müssen.
Meine größte Stärke?
Emotionalität und ich kann über mich selbst sehr gut lachen. Ich bin sehr tollpatschig, ich nehme mich nicht so ernst.
Meine Schwäche?
Zu impulsiv, zu temperamentvoll und gewiss auch zu ungeduldig.
Zum Lachen bringt mich.
Oh, jeden Tag irgendwas. Ich lache so gerne und so viel über meine Kinder, über kluge Bücher, über schöne Gedichte und über Tollpatschigkeiten. Ich liebe Humor. Ich gucke auch ganz viel Stand-up-Comedy im Fernsehen und auf Netflix und so.
Mein Blutdruck steigt bei.
Oh, ich habe ganz niedrigen Blutdruck, das ist ein Problem. Deswegen wache ich so, ich bin so ein Nachtmensch. Wenn ich aufwache, bin ich ganz schlapp und nachts um 3 geht bei mir die Post ab.
Ich sündige bei.
Wo soll ich anfangen?
Okay.
Ich liebe Schokolade, ich trinke gerne Shots und ich schlafe zu wenig.
Ein Tag war gut, wenn?
Ich eine tolle Begegnung hatte und ein schönes Gespräch.
Du bist Schriftstellerin, hast 2012 den ersten Roman, einen Liebesroman veröffentlicht, Verspielte Jahre. Inzwischen 3 weitere Bücher geschrieben. Was ist denn das nächste Buch?
Gute Frage. Ich glaube, das nächste Buch wird, also mein letzter Roman handelte von Frauen um die 30, die so das Gefühl haben, sie müssen die Weichen für ihr Lebensglück stellen. Also das geht los von Kinderwunsch zu sehr autobiografisch, der Verlust der Eltern oder der Vater, der stirbt. Also wie kommt man damit klar, wenn man plötzlich erwachsen spielen oder sein muss, bis hin zu toxischer Affäre, Liebe, Monogamie, Ehe. Also da habe ich so die 30er abgefrühstückt. Ich glaube, der nächste wird die 40er abfrühstücken. Also erste Menschen in der Midlife-Crisis, erste Scheidungen im Umfeld, Kinder werden größer, kommen in die Pubertät. Ja, vielleicht auch nochmal erste Zweifel am eigenen Lebensentwurf. Man zieht Bilanz. Also ich glaube, ich würde dann auch, ich schreibe ja am liebsten über die Psyche und über die Liebe. Ich glaube, ich würde auch wieder über Frauen schreiben und was die für sexuelle, sinnliche und emotionale Wünsche haben.
Du schreibst auch Kolumnen für verschiedene Formate wie Fokus, Welt, Gala, Playboy. Also das Schreiben ist neben den vielen anderen Dingen, die du ja nach wie vor machst, für dich wichtig.
Ich liebe die Sprache. Ich liebe es auch zu chatten. Ich hasse Telefonieren, aber ich liebe Menschen mit Wortwitz. Ich mag das, wenn schöne Bilder im Kopf entstehen. Ich bin auch eine Leserin, die sich ganz viel rausschreibt und abfotografiert beim Lesen von Büchern, weil mich Sätze fast so glücklich machen können wie Musik. Also ich glaube, das Glücklichste sind die Kinder, dann kommt Musik und dann kommen diese wunderbaren Sätze, wenn man einfach sich so erfreut an so einem klugen Gedanken und denkt, krass, mich versteht ein anderer Mensch, den ich nicht mal persönlich kenne, der vielleicht sogar vor 500 Jahren gelebt hat und einfach was Tolles aufgeschrieben hat. Und trotzdem fühle ich mich gesehen, erkannt, verstanden und ich finde Trost in Sprache. Und deswegen versuche ich immer auch mit meiner Sprache Menschen zu berühren oder zum Lachen zu bringen.
Du bist ja im Fernsehen schon sehr präsent und gehst auch immer wieder selbst als Kandidatin in Quizshows. Wer weiß denn sowas? Quizduell Olymp, Schlag den Raab, Quiz-Champion. Keine Angst vorm Blamieren?
Und wie? Also ich habe sowieso immer Lampenfieber, weil ich ja so emotional bin. Aber das ist ja auch toll. Das ist ja wie frisch verliebt sein. Das hat so dieses, oh mein Gott, ich kann nichts essen. Ich bin so aufgeregt. Und dann ist man so hibbelig und hat so eine gewisse Angespanntheit. Und manchmal frage ich mich direkt vorher dann schon, warum tue ich mir das an? Mir ist schlecht vor Angst. Aber wenn man es dann geschafft hat und danach, das ist wie so ein Sportler, glaube ich, der so ein Spiel, also das ist dann so eine Leistung und dann ist man super glücklich und vollgepumpt mit Glückshormonen, glaube ich, was alle Menschen, die auf der Bühne haben, die spüren das, so diese Sehnsucht auch sicherlich nach Applaus, nach Anerkennung, danach geliebt zu werden und gleichzeitig aber auch immer wieder diese Angst zu versagen. Und diese Kombination ist unglaublich reizvoll und verführerisch, weil sie sie hat was mit Angst zu tun, aber sie hat auch was mit Bestätigung und Glückshormonen zu tun.
Und mit natürlich ein bisschen Ehrgeiz, ne? Den hast du schon auch.
Den habe ich schon. Ich bin schon ehrgeizig. Also bei Schlag den Star war ich unfassbar aufgeregt davor und habe wirklich gedacht, das ist eine Live-Show, das geht über 5 Stunden, du kennst die Spiele nicht. Nachher blamierst du dich, dann stolperst du, dann sagst du was Peinliches, dann weißt du nicht, wie die Hauptstadt von Portugal heißt. Also so, man blamiert sich ja nicht, wenn schwierige Fragen kommen, weil da sagt man, gut, das wissen auch nur 5% der Zuschauer. Aber ich hätte immer am meisten Angst vor leichten Aufgaben, wo jeder irgendwie vorm Fernseher sitzt und sagt, oh Gott, ist die blöd, ja, oder Gott, ist die tollpatschig. Aber es gab da durchaus Spiele, die sehr lustig anzuschauen sind, weil ich einfach ja, in manchen sportlichen Disziplinen, sage ich mal, das ist eher lustig. Man wird dann auch so ein Meme im Internet, weil man nicht hoch genug springen kann oder mit einem Kescher keine Ping-Pong-Bälle einfangen kann. Und das sieht dann sehr lustig aus und das meine ich mit über sich selbst lachen. Das ist für mich dann nicht blamabel. Für mich ist es dann schlimmer, wenn ich eben was ganz Triviales nicht weiß oder wenn ich nicht lustig bin oder nicht charmant, wenn die Leute schreiben würden, oh Gott, diese Frau ist ja furchtbar oder nervig oder so. Aber wenn man sagt, die kann jetzt nicht so gut hüpfen, ja mei, also es gibt Schlimmeres.
Im neuen Podcast geht es um wahre Kriminalfälle. Können wir irgendwie mal einen konkreten rauspicken? Ja, welcher ist vielleicht besonders beeindruckend?
Es gab mehrere, die mich sehr, sehr geprägt haben. Der eine handelt wirklich von einem Serienmörder, der sehr wahllos junge Frauen umbringt in Bozen und einen ganzen Ort quasi in Schrecken und Angst versetzt, der auch immer sein Dolch dabei hat und sagt, das ist mein Freund oder mein großer Bruder. Also einfach jemand, der sehr gewaltbereit, sehr grausam ist und Frauen verachtend und sagt, Frauen sind niederträchtig und die gehören umgebracht. Also so ein richtiges Monster, wie man es sich vorstellt. Mhm. Ein anderer Fall ist sicherlich ein Künstler, der porträtiert werden soll von einer jungen Journalistin. Und ich meine, wir kennen das alle, man geht mal zu einem Geschäftstreffen und geht da ja nichtsahnd hin und auch oft alleine. Und diese junge Frau trifft diesen Künstler und will den interviewen in einem U-Boot, was er selbst gebaut hat, und sie kommt nicht lebend zurück.
Oh Gott. Ja. Wann gibt es den Podcast?
Ab dem 30. Juni.
30.
Den bei
Juni.
Audible Original.
Natürlich. Überall da, wo es Podcasts gibt, kann man den abrufen, ne?
Ja.
Du bist, ich sagte es schon, Juristin, Schriftstellerin, Moderatorin und Mutter von Zwillingen. Also das ist doppeltes Glück, aber auch doppelt anstrengend?
Finde ich nicht. Also Zwillinge sind ein Riesengeschenk, weil die so eine enge Verbindung haben. Die sind sich so nah, das ist so schön, das zu sehen. Da bin ich auch gar nicht eifersüchtig, sondern ich denke einfach, die haben immer ihren Menschen dabei, ihren besten Freund, ihre beste Freundin. Und die beschäftigen sich auch ganz toll miteinander. Also das ist fast manchmal so, dass ich will jetzt nicht sagen, darum betteln muss, mit denen zu spielen, aber manchmal sind die stundenlang völlig selig zu zweit. Und ich bin eher der Störenfried, der dann sagt, ich will auch was von euch haben. Mhm. Sicherlich war die Schwangerschaft kompliziert mit Zwillingen und Diabetes. Sicherlich ist so eine Zwillingsgeburt nicht ohne, die kommen oft zu früh, meine auch. Das ist mit vielen Ängsten verbunden und Sorgen. Aber jetzt, finde ich, ist es ein Riesengeschenk. Es ist einfach Effizienz hoch zwei. Also man hat eine Schwangerschaft und 2 Babys. Ist doch großartig.
Ich glaube, die folgende Frage kriegst du sicher öfter gestellt. Wie kriegt man so diesen Spagat hin zwischen dem, was du alles machst und der Familie? Ich weiß, das könnte ich jetzt, das ist so eine Frage für Frauen, könnte ich aber jetzt auch deinen Mann fragen, weil es braucht sicher eine gute Vorplanung und ein Kalender ist ganz wichtig.
Also wir schaffen das nur gemeinsam, alle. Mhm. Und wir haben natürlich auch Hilfe zu Hause. Aber ich glaube, wenn man etwas wirklich will, und ich wollte diese Kinder unbedingt und ich wollte auch unbedingt diesen Beruf machen, dann ist es eine Frage des Willens. Also dann setzt man ja die Prioritäten so und dann sagt man, ich will aber beides. Ich will best of both worlds haben. Ich möchte nicht verzichten. Natürlich muss man manchmal verzichten und natürlich schläft man weniger und das Leben ist anstrengender. Aber es ist eben auch viel reichhaltiger und vielseitiger und aufregender und dafür nimmt man das doch gerne in Kauf. Also ich bin kein Mensch, der gerne auf dem Sofa liegt und nichts tut. Ich kann wahrscheinlich auch schlecht entspannen. Das ist sicherlich auch ein Nachteil manchmal. Aber das ist schon ein großes Vergnügen, so viel vom Leben mitnehmen zu können. Das gibt mir eher Kraft, als dass es mir Kraft raubt. Also ich bin eher jemand, der dann träge wird, wenn er zu wenig Aufgaben hatte. Ich fühle mich erfüllt durch Aufgaben.
Du hast dich auch schon als Schauspielerin ausprobiert, warst auf dem Traumschiff Seychellen. Warst du tatsächlich da?
Tja, jetzt sagst du was. Jetzt schlägst du natürlich in die Kerbe meiner Karriere. Nein, ich habe mich riesig gefreut, weil es kam die Anfrage per E-Mail und der Betreff lautete irgendwie Laura Karasek auf dem Traumschiff Seychellen. Und ich dachte, das ist ja großartig. Ich wollte immer mit dem Flori Silbereisen ein bisschen auf dem Schiff und Seychellen. Und ich dachte, wow, das wird jetzt, und Schauspielen, also ich finde das eh einen sehr faszinierenden Beruf und ich wollte auch immer mal was Fiktives drehen und so. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und dann war Pandemie und Corona und wir haben, also erstmal mussten wir uns natürlich 20 Mal testen vorher und dann haben wir in Bremerhaven vor einem Greenscreen gedreht, also das nennt sich so beim Fernsehen, da kann man alles drauf projizieren und das Meer und diese Schellen wurden hinten drauf projiziert und wir standen einfach nur an Deck eines leeren Schiffs. Allerdings muss man sagen, war das sehr speziell, weil die haben gesagt, in denen, ich weiß nicht, viele Jahre, Jahrzehnte es das Traumschiff schon gibt und die Barbara Wusso sagte, das ist das erste Mal in der gesamten Zeit, dass sie ohne Passagiere drehen. Und das war natürlich deswegen auch wieder was Besonderes, weil wir dieses riesige Schiff für uns ganz alleine hatten. Mhm. Und das war auch speziell, aber ich war in meinem Leben noch nie auf den Seychellen. Insofern war ich in Bremerhaven, aber es hat ja auch was. Das Bremerhaven, man nennt es ja die Seychellen Norddeutschlands,
okay,
quasi, oder?
Ja, man muss sich das ein bisschen schönreden, ne?
Genau, genau.
Der Eurovision Song Contest, lass uns mal darüber sprechen, sollte dir ja gut im Gedächtnis sein, vor allem letztes Jahr durftest du da auch moderieren, also das Finale von Ich will zum ESC. Dieses Jahr hat Österreich gewonnen. Hast du geschaut?
Ich habe es nicht geschaut, aber meine Kinder sind vollkommen verrückt danach und hören die ganze Zeit dieses Lied mit diesem Espresso Macchiato, Macchiato und singen das auch mit. Und also das lieben sie. Ich glaube, der ist aus Island. Mhm. Also das ist ganz heiß im Rennen. Dann habe ich natürlich, ich will zum ESC, also ich durfte letztes Jahr dieses tolle Format für den NDR moderieren, auch live. Das war auch sehr aufregend mit Conchita Wurst, die ja den ESC gewonnen hat. Eine wunderbare Persönlichkeit, ein Wahnsinnstalent, wirklich faszinierend. Ray Garvey war noch da und dieses Jahr habe ich natürlich mir die Formate angeschaut von Barbara Schöneberger, die sie moderiert hat mit Stefan Raab zusammen. Mhm. Und wie die deutschen Kandidaten gefunden wurden hier mit Baller. Insofern fand ich den Weg dorthin unfassbar cool zu sehen, was für talentierte Musiker und Musikerinnen wir in diesem Land haben. Und ich finde diesen Baller-Song auch ziemlich heiß. Also da kann man auch nichts sagen.
Mhm. Viele sagen, der ESC hat sich sehr verändert. Es käme ja nur noch auf Show an, auf schrille Kostüme, die Wertungen seien eh nicht so gerecht. Wie beurteilst du das?
Aber geht schwer, das, ne? Nicht für viele Bereiche heutzutage? Ja. Also da sind wir doch auch in der Diskussion Social Media, Influencer, also dieses Ganze, was ist noch wahrhaftig, wo ist noch Authentizität, wo sind Menschen echt, geht es nicht nur um Clickbaiting, um viele Likes, viele Follower. Also ich sag immer, du kannst 1 Million Follower haben, aber keiner hilft dir beim Umzug, das nützt dir dann auch nichts, ja. Also diese Verbindlichkeit, die abhanden kommt, Algorithmen, Tinder, also das haben wir ja in allen Bereichen. Das ist jetzt nicht dem ESC vorbehalten, dass es nur da um Effekthascherei geht. Das ist leider inzwischen fast überall so, oder?
Mhm. Ja. Was machst denn du, wenn du einen Tag nur für dich hast?
Ich spiele dann sehr viel Klavier. Ich spiele sehr mittelmäßig, aber ich liebe es. Ich liebe Musik. Dann mache ich sehr, sehr gerne Sport. Also im Winter liebe ich halt Skifahren und so. Im Sommer, ich gehe sehr viel spazieren, joggen, Krafttraining, schwimmen gehe ich eigentlich jeden Tag, Radfahren. Ich radel gern um Seen in der Natur rum und ich lese Bücher und ich würde mich dann auch zwischendrin mit Freundinnen und Freunden treffen und ein bisschen, ja, Espresso-Martinis trinken.
Okay. Diagnose Diabetes, die hast du mit 12 bekommen. Was sind deine Erinnerungen?
Ich weiß, dass ich damals dachte, erstmal, oh Gott, jetzt werde ich nie wieder gesund. Und dann aber auch so eine Trotzphase erstmal hatte, weil man ist ja ohnehin dann in der Pubertät. Ich wurde dann 13 und auf einmal war ich das Mädchen mit den Spritzen und das war irgendwie auch so ein bisschen verwegen und cool und anders. Und in dem Alter will man ja aber gar nicht anders sein. Man will dazugehören. Und ich habe dann versucht, meinen Körper zu bekämpfen. Also ich habe gedacht, okay, du machst nicht das, was ich will, dann mache ich auch nicht das, was du willst. Und habe halt besonders exzessiv gefeiert, Schokolade gegessen, irgendwann auch angefangen natürlich ab und zu trinken und habe gesagt, ich lasse mir doch von meinem Körper nicht diktieren, wie ich zu sein habe, bis ich dann sehr viel später verstanden habe, man hat nur einen Körper und man muss mit diesem leben und man muss liebevoll zu ihm sein. Aber das hat ein paar Jahre gedauert. Also erstmal war ich sehr zornig und enttäuscht und aggressiv und habe gedacht, warum passiert mir das und habe ich das verdient? Bin ich schuld? Ja, diese ganzen Autoaggressionen, die habe ich da empfunden und auch sicherlich Selbstsabotage.
Wie ist es heute? Wie gehst du damit um? Wie kommst du damit klar, wenn du jetzt Bock auf Schokolade hast oder irgendwas essen möchtest, wo du aber dann weißt, da muss ich schon aufpassen?
Ich esse sie einfach. Ich bin sehr nachsichtig mit mir. Und aber ich versuche nicht mehr ganz so hart mit mir zu sein. Und auch, es ist manchmal schwer, sich selbst lieb zu haben. Man hat ja auch so seine Selbstzweifel. Und gerade einen Körper lieb zu haben, der defizitär ist, ist nicht immer leicht. Und auf der anderen Seite denke ich, ach, dieser Körper ist so toll, der hat 2 Kinder gemacht, der trägt mich von A nach B, der lacht, der weint, der fühlt. Also ja, das gehört halt zu mir und das muss ich annehmen und nicht gegen mich kämpfen, sondern für mich.
Ich habe bei dir das Gefühl, du bist schon sehr rastlos, viel unterwegs, immer was Neues im Kopf. Kannst du vielleicht auch schlecht Nein sagen?
Du hast mich durchschaut. Also ich fühle mich ertappt, ich kann sehr schlecht Nein sagen. Und ich habe auch eine große Verpassungsangst, glaube ich auch. Also ich kann mir das natürlich schönreden, aber sicherlich auch durch Diabetes, auch durch das Bewusstsein um die eigene Vergänglichkeit, um die Kürze des Lebens. Ich finde das aber auch nichts Schlechtes. Also mich hat immer gewundert, dass Leute gesagt haben, du bist so rastlos und das wirkt so getrieben. Und ich habe immer gesagt, aber das treibt mich doch ins Leben hinein. Das ist doch toll, besser als alles zu versäumen, zu verpassen, lethargisch zu sein. Also diese FOMO, wie man sie heute nennt, diese Verpassungsangst, gibt mir doch Lebendigkeit und Neugier und Freude und Euphorie. Also ich finde Rastlosigkeit eigentlich nicht fatal, sondern im Gegenteil eher dadurch, was hätte ich alles nicht gehabt, wenn ich so viele Dinge ausgelassen hätte, was hätte ich alles versäumt, auch an Gefühlen, an Niederlagen, an Erkenntnissen. Nee, also ich möchte die nicht tauschen und sagen, ach, ich bin so genügsam. Das ist toll, wenn man das kann. Ich bewerte niemand, der das anders lebt, aber ich selber für mich möchte auch Ja sagen zu vielen Dingen. Und manchmal stresst mich das und ich bereue das manchmal auch, weil ich sage, oh, jetzt habe ich mir wieder was aufgeheizt. Aber am Ende des Tages finde ich es toll.
Der Sonntagsbrunch beim Sachsenradio mit Laura Karasek, die sehr gut, wen wundert's, bei der Show Der große Deutschtest bei RTL mal abgeschnitten hat, also gewonnen hat, ne? Bester Promi, also klar. Ja. Das hast du ja schon mit in die Wiege gelegt bekommen, mal ehrlich. Die deutsche Sprache, geht sie uns immer mehr verloren? Wie siehst du das?
Ich liebe die Sprache. Ich liebe es auch, was Sprache mit uns macht und wie sie uns berührt. Also, dass wir einfach Buchstaben lesen und dabei weinen können oder lachen können, das ist doch großartig. Aber ich finde es bedauerlich, dass die Menschen, also ich bin da schon auch so ein Erbsenzähler, das muss ich auch ehrlich sagen. Also wenn ich manche WhatsApps gemeinsam bekomme, oder? Also manchmal möchte man doch einfach korrigieren und sagen, nein, ihr seid, schreibt man nicht mit T und man schreibt das hier mit einem S, auch wenn es nach dem Komma kommt, weil es bezieht sich doch auf das Buch und so. Also da gibt es schon so, oder nennen. Also was ich hasse, die Leute können diese Fälle, Akkusativ, Genitiv und so, die sagen zu allem nennen. Willst du mir nennen Glas Wasser geben? Nein, es ist ein Glas Wasser, EIN, und nicht einen Glas Wasser. Nennen ist eine Abkürzung für einen. Also du siehst, ich rede mich in Rage. aber es gibt auch Freuden der Sprache. Ich liebe Gedichte und ich liebe deutsche Songtexte und Udo Jürgens und Bertolt Brecht und Gottfried Benn. Und natürlich bin ich damit aufgewachsen und das ist ein Segen. Ich bin sehr dankbar darüber.
Es schleichen sich ja so Dinge ein, die Sprache verändern. Was ein Tag, was ein Spiel, was ein Tor. Das macht Sinn. Viel Englisch ist auch Jugendsprache, neue Begrifflichkeiten wie zum Beispiel die Erneuerbaren, also damit unkaputtbar. gendern. Viele Fälle werden nicht beachtet, hast du schon gesagt. Wer weiß heute noch, was Futur 2 ist? Mhm. Ne? Also es geht irgendwie bergab mit uns oder tolerierst du das auch ein Stück weit?
Also wenn jemand gut mit Sprache umgehen kann und damit jongliert und auch Wortschöpfungen selber, also wenn jemand da kreativ ist, finde ich das okay, weil es ist ja auch wichtig, die Sprache entwickelt sich weiter. Wir haben ja auch viele Begriffe, die ausgestorben sind, weil sie einfach nicht mehr fiese Matenten oder was es da alles gibt, ne, an diesen Begriffen, die man heute nicht mehr benutzt. Insofern muss die Sprache sich weiterentwickeln. Ich finde es nur schade, wenn sie so einseitig und primitiv wird, aber natürlich gibt es auch Begriffe, die ich benutze, gendern oder cringe oder so, ich meine, was vielleicht auch, um mich anzubiedern bei den jungen Leuten, aber YOLO, SUS, vorhin habe ich FOMO gesagt, also es gibt da schon auch so, damit meine Kinder mich verstehen, muss ich manchmal auch einen auf cool machen und so mit ihnen reden, nein, die reden Gott sei Dank nicht so, aber es ist auch okay, es gibt ja auch schöne neue Worte manchmal, also wenn ich an so psychologische Begriffe denke aus dem Narzissmus, wenn man sagt, es gibt ein Lovebombing, ja, also der Typ ist ein Lovebomber oder ich sehe eine Red Flag, wenn ein Mensch eben ja einen in Alarmbereitschaft versetzen sollte, weil er bestimmte Anzeichen eines Psychopathen hat, dann ist das eine Red Flag und so. Okay. Also sowas finde ich ist, das fasst es doch ganz gut zusammen. Also denn ich sehe eine rote Flagge, ich sehe, da versteht man doch, was gemeint ist. Das ist am Strand, man darf nicht ins Meer gehen. Also das heißt auf Menschen bezogen, man sollte den Kontakt abbrechen, weil der Typ ist ein Warnsignal, ist ein Alarmsignal, eine rote Flagge. Das finde ich doch durchaus komprimiert. Das finde ich sind gute Bilder, die mir dann auch gefallen.
Lass uns mal über Urlaub sprechen. Der Sommer ist nicht mehr weit oder eigentlich ist er schon da. Wo geht's für dich, deine Familie vielleicht hin in diesem Jahr?
Also ich bin großer Seen-Fan. Ich liebe es, in Seen zu baden und wir sind eigentlich auch immer am Tegernsee, gerne am Gardasee, Comersee. Also ich fahre gern Wasserski, ich mache gern so Wassersport, ich fahre gern mit dem Rad um den See. Ich finde einfach Gewässer das Schönste. Ich bin auch sehr gern am Meer. Also für mich ist Wasser eigentlich das Schönste. Letztes Jahr waren wir auch in Spanien und Griechenland. Ich bin aber auch eine Städtereisende. Also im Frühling bin ich immer gerne auch in Paris, Barcelona, Rom, Sevilla, Lissabon, also Amsterdam. Und für mich ist Italien eigentlich mein Lieblingsreiseland.
Mhm. Grillen gehört zum Sommer. Was magst du vom Grill?
Oh, ich mag schon Steak und Maiskolben. Und diese komischen Zwiebeln in Alufolie, die schmecken schon auch oft gut.
Du merkst, ich kriege jetzt gleich den Schlenker zu Grill den Hänsler. Hast du auch schon mitgemacht?
Zweimal wohlgemerkt. Und
gewonnen
einmal
oder verloren? Also gegrillt worden oder nicht?
Ach Gott, da fragst du mich was. Also einmal war ich richtig gut in der Weihnachtsshow. Die haben wir im September schon gedreht und das war so lustig, weil da waren es 30 Grad und im Studio saßen alle in diesen Christmas-Sweatern, also in diesen Weihnachtspullis aus Wolle mit so Rentieren drauf. Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben eine Gans zubereitet, weil ich kann nicht kochen. Und die hat, glaube ich, 9 Punkte, also die war richtig gut. Mhm. Die habe ich auch geübt einmal zu Hause. Und davor war ich im Sommer-Special und da habe ich, glaube ich, komplett vergeigt. Da habe ich so ein Dessert gemacht, das war, glaube ich, ungenießbar. Ich glaube, da hat der Hänsler mir auf jeden Fall, der hat mich gegrillt und mir so einen Stempel da aufs Gesicht gedrückt. Aber die Show macht Spaß.
Ja. Es gibt einen neuen Podcast über wahre Kriminalfälle, True Crime, auf Neudeutsch, Ermittlungen im Detail. So heißt der neue Podcast ab 30.06. Mach doch mal richtig Werbung, was das Besondere an diesem neuen Podcast ist. Warum sollten wir den anhören?
So, liebe Leute, jetzt kommt ein Werbeblock. Nein, also unbedingt beißen Sie jetzt zu auf 30% auf alles, außer Tiernahrung, außer Morde. Nein, also der Podcast ist wirklich deswegen speziell, weil der sehr, sehr gründlich recherchiert wurde und weil wir uns vor allem auf die Arbeit der Ermittler konzentrieren, auf die Techniken, die es da gibt. Also das Spannende ist, wie findet man einen Mörder und wie verrät sich der Täter vielleicht auch. Also es gibt da psychologische Tricks, es gibt Vernehmungen, die Ermittler kommen auch zu Wort, Forensikerinnen kommen zu Wort, Profilerinnen, Expertinnen, also alles, was man so, ja, also was man so braucht, um einen Täter zu überführen, das hat man in diesem Podcast und deswegen ist jeder Fall anders, jeder Fall sehr spannend. Es geht immer um sehr krasse Mordgeschichten, um Verstrickungen auch. Es gibt auch immer wieder überraschende Wendungen Und es ist sehr, sehr spannend erzählt. Also ich glaube, sie können mich jeden Abend mit ins Bett nehmen. ich bin die Frau zum Einschlafen. Also ich bin die Frau für die Gänsehaut.
Na, wer dann noch schlafen kann danach, ne?
Also, genau. Aber viele hören das ja zum Einschlafen. Also echt? Ich bin die Frau für die Gänsehaut.
Gut, andere lesen Krimis.
Genau.
Du auch? Bist du ein Krimi-Thriller-Fan?
Es geht so. Nicht so sehr.
Was schaust du privat gerne im Fernsehen?
Ich schaue am liebsten eigentlich Unterhaltungsshows, also Quiz natürlich. Auch mein eigenes schaue ich jetzt nicht so gern, weil man selber ist ja immer sehr kritisch mit sich. Aber um was zu lernen, schaue ich natürlich auch andere Quizshows. Aber ich liebe Comedy und ich liebe Dramedy und Stand-up und tolle Serien über Beziehungen, über Menschen. Also ich lache einfach gern. Deswegen bin ich nicht so der Mensch für zu düstere Formate im Fernsehen.
Liebe Laura, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Kraft für all die Dinge, die du so machst, dass du Spaß daran hast. Glück im Spiel natürlich und in der Liebe. Und bei deiner Arbeit natürlich alles Gute und danke für diesen Sonntagsbrunch. Vielen Dank, Laura Karasek.
Vielen Dank für dieses wirklich schöne Gespräch.
Laura Karasek, klug und vielseitig, diesen und andere Podcasts von MDR Sachsen, zum Beispiel den Kulturpodcast Aufgefallen, bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.